Einen wunderschönen guten Tag wünscht Gabi Fröhlich. Willkommen zur Reihe Spiritualität bei Radio Horeb. Auch in diesem neuen Jahr geht es weiter in unserer Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Heute hören Sie den 18. Teil. Wir sind also schon ein gutes Stück eingedrungen in die Gedankenwelt des großen polnischen Papstes über den Menschen. Gott hat den Menschen zur Liebe berufen, so Johannes Paul knapp zusammengefasst. Gott hat ihn geschaffen als Mann und Frau. Gemeinsam bilden die beiden auf dieser Welt am tiefsten das Wesen Gottes ab. Die Erbsünde hat dieses Bild der göttlichen Liebe in Mann und Frau zwar überschattet und verzerrt, aber in Jesus Christus kann es wieder heil werden. Dass ganz knapp die Botschaft der 133 Ansprachen, die Johannes Paul seinerzeit zur Theologie des Leibes an die Rompilger gerichtet hat. Es war seine Antwort auf die sexuelle Revolution der 68er und ihre Anfragen an die kirchliche Lehre zum Thema Sexualität. Zuletzt haben wir in dieser Reihe im Dezember über den recht bekannten Abschnitt des Epheserbriefes gesprochen, in dem Paulus von der gegenseitigen Unterordnung der Ehepartner schreibt und von dem Geschenk des Ehesakramentes haben wir gehört. Hier schließen wir also heute an und wir sind dafür wieder verbunden mit Pfarrer Christoph Heinzen. Er hat die Theologie des Leibes an der Theologischen Hochschule Heiligenkreuz bei Wien studiert und ist uns zugeschaltet aus Ruppichteroth im Erzbistum Köln, wo er Pfarrer ist. Herzlich willkommen, Pfarrer Heinzen.
Ja, grüß Gott, Frau Fröhlich, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Pfarrer Heinzen, knapp zusammengefasst, für alle, die im Dezember nicht dabei waren, wie ist das mit der Gnade des Ehesakramentes? Macht es einen Unterschied, ob man kirchlich getraut ist oder nicht, so ganz praktisch?
Ja, das würde Johannes Paul mit einem ganz klaren Ja beantworten, weil er all das, was wir bisher gehört haben in unserer Reihe, alle Gnade, die von Gott kommt, alle Berufung zur ehelichen Beziehung, all das, was wirklich im tiefsten Sinne Ehe ausmacht, sich ausdrückt in dem Sakramentalen, in dem Zeichen, wo der Bund mit Gott und wo das, was Gott in die Schöpfung gelegt hat und das, was Christus mit der Kirche verbindet, all das, was wir als bräutlich schon kennengelernt haben, die Hingabe und alles Gnadenhafte sich vereinigt und nur dadurch seine ganze Strahlkraft entfalten kann, seine ganze Wirkung entfalten kann. Das ist der Ort, den Gott für die Menschen schafft, um wirklich dieses Miteinander in der Personen, diese eigentliche Berufung des Menschen zu leben. Und im Sakrament ist der Ort, wo sich das ganz und gar und ganz tief entfalten kann, wie wir heute noch hören werden. Sakrament gar nicht mal so unbedingt nur verstanden wie die sieben Sakramente, also als etwas, was wir heute in einer Form in der Kirche haben, sondern Sakrament wirklich als Ort, als ein Ort, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gott handelt, wo Gott seine ganze Wirkung, seine Gnadenwirkung entfalten kann, auch insgesamt die Kirche als Sakrament, dort, wo Gott das tun kann, wo er eingeladen wird, das zu tun, was er möchte, was er hineingelegt hat, was er für den Menschen in seiner ganzen Berufung dort vorgesehen hat.
Das im Alltag dann auch durchzubuchstabieren und sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, dazu kann diese Serie mit Ihnen, Pfarrer Heinzen, eine kleine Hilfe sein. Wir freuen uns jetzt also, wenn wir weiterhören und da diesen Gedankengängen einfach weiter folgen können.
Ja, vielen Dank. Wir sind heute an einem Punkt angelangt, wo wir den ersten Teil des zweiten großen Kapitels abschließen werden, wo das Wort Sakrament wirklich zentral im Mittelpunkt steht, dessen, was Johannes Paul beschreibt und meditiert und im tiefsten Sinne erläutert. Das ist schwere Kost, weil es eigentlich Gedanken sind, die erstmal sehr theologisch sind. Es geht um die Heilsgeschichte. Also Heilsgeschichte bedeutet, was hat Gott gewollt, als er die Welt erschaffen hat? Was hat er gewollt, als Christus auf die Welt gekommen ist, was ist der Plan Gottes für die Menschen. Es geht um die ganz großen Zusammenhänge, die natürlich auch was mit unserem Alltag in gewisser Weise zu tun haben, die aber letzten Endes doch erstmal sehr, sehr, sehr theoretisch anhören und die sehr schwer zu fassen sind, auch für jemanden, für mich, der diese Sprache gewohnt ist, auch etwas, wo man sich ein bisschen durchkämpfen muss. Das wird dann, das kann ich schon mal versprechen, in den nächsten Teilen wieder ein bisschen einfacher. Da geht es dann um die Sprache des Leibes und um das Hohelied der Liebe und das wird wieder alles ein bisschen greifbarer und man kann es besser auch integrieren in das, was einem so jeden Tag umgibt. Und trotzdem lohnt es sich, einen Blick zu werfen auf das, was Johannes Paul dort entwirft als sakramentale Heilsgeschichte, so kann man das nennen, und wie er das Ganze durchbuchstabiert dann auf die ganzen Bereiche und Punkte, die wir schon in den letzten 17 Teilen durchgesprochen haben. Auf den Menschen am Anfang der Schöpfung, auf den Menschen nach dem Sündenfall, den geschichtlichen Menschen, den Menschen, der in seinem Herzen kämpfen muss gegen die Begehrlichkeit, und den Menschen der Auferstehung, der diesen Blick in die Zukunft, diese Perspektive der Zukunft haben kann in der endzeitlichen Hoffnung. Und das alles angewandt auf Sakrament, Sakramentalität und das noch einmal durchbuchstabiert. Unser Gedankengang endete beim letzten Mal mit dem großen Geheimnis Gottes, das er von Ewigkeit her in sich trägt. Ja, ein ganz gewaltiger Gedanke, ja. Also ein Geheimnis, das Gott in seinem Herzen von Ewigkeit her in sich trägt. Also was nicht irgendwann mal er sich ausgedacht hat, sondern was wirklich von Ewigkeit her in Gottes Herz ist, was ihn von Ewigkeit her bewegt. Und dieser Gedanke und das Geheimnis, das nach und nach durch die Heilsgeschichte des Alten und Neuen Testaments offenbart wird, Stück für Stück für den Menschen deutlich wird. Es ist kein dunkles Geheimnis eines unnahbaren Gottes, sondern es ist das wunderschönste und kostbarste, was wir als Menschen zu betrachten fähig sind. Die unendliche Liebe des Herrn, die von Ewigkeit her Gott selbst durchdringt und sich im Alten Bund durch die Beziehung Jahwes zu seinem erwählten Volk Israel und im Neuen Bund durch die Liebe zwischen Christus und seiner Kirche ausdrückt. Hier an diesen beiden Punkten, in der Liebe Jahwes zum Israel und der Liebe Christi zu der Kirche, da drückt sich Gott ganz und gar in dem aus, was er von Ewigkeit her als Geheimnis mit sich trägt. Diese unendlich großartige, absolute Liebe, die wir kaum greifen können, die wir mit Worten kaum aussprechen können. Aber hier manifestiert sich diese Liebe quasi ganz konkret an zwei Punkten der Menschheitsgeschichte und theologisch, also von Gott her gesprochen, von Theos, von Gott her gesehen, in der Heilsgeschichte mit den Menschen. Johannes Paul II. Versucht uns anhand unserer menschlichen Erfahrung ehelicher und hingebender Liebe einen Zugang zu schaffen zu einem Verständnis dessen, was das tiefste Wesen des göttlichen Geheimnisses beinhaltet. Quasi unsere eigene Erfahrung, zwischenmenschliche Erfahrung, Liebeserfahrung, Hingabeerfahrung, Eheerfahrung als Schlüssel zu einem Verständnis oder einer Wahrnehmung allein dessen, einer Ahnung dessen, was Gott wirklich in sich ist, dieses ewigen Geheimnisses. Er ist sich sicher, dass sich in der menschlichen, bräutlichen, also hingebenden Liebe diese ewige Liebe Gottes auf wunderbare Weise widerspiegelt und allein dadurch schon einen unschätzbaren Wert erhält. Ja? Wer also Mann und Frau betrachtet in ihrer gegenseitigen bräutlichen Hingabe, sieht darin einen Spiegel dessen, was Gott von Ewigkeit her für den Menschen empfindet, ja, aber auch in sich lebt, die Liebe der Dreifaltigkeit, das ewige Geheimnis Gottes. Ihm ist darüber hinaus aber auch bewusst, dass wir die göttliche Liebe immer nur in Form einer Analogie erforschen können. Das heißt, anhand des Abbildes der Liebe zum Urbild der Liebe vorzustoßen. Die eheliche Liebe kann kein vollständiges und angemessenes Verständnis der absoluten, transzendenten, unendlichen und ewigen Liebe des göttlichen Geheimnisses hervorbringen. Sie bleibt immer dahinter zurück. Sie ist halt immer nur Abbild des Wahren, des Ganzen, des großartigen göttlichen Urbildes. Es ist immer nur ein bisschen verschleiertes, verschlüsseltes Hindraufschauen auf das, was die Wirklichkeit Gottes ist. Aber Johannes Paul spricht, ich zitiere, von der Möglichkeit zu einem gewissen verstandesmäßigen Eindringen in das Wesen des Geheimnisses. Wunderbar, wir sind nicht dazu verdammt, im Dunkeln zu stehen und keine Ahnung zu haben von dem Wesen Gottes, von dem Liebeswesen Gottes, sondern wir können auch mit unserem Verstand eindringen in das Wesen dieses Geheimnisses. Wir können es in gewisser Weise verstehen, in gewisser Weise nachvollziehen, was dort wirklich im tiefsten Wesen Gottes sich abspielt. Wir begreifen anhand der Betrachtung der ehelichen Liebe, dass sich Gott in Christus total und unwiderruflich hingibt. Unwiderruflich. Das Opfer am Kreuz kann man nicht widerrufen. Es ist irreversibel, unwiderruflich und total, hundertprozentig. Und zwar Hingabe dem einzelnen Menschen als Person, als auch der Gemeinschaft der Kirche, des Gottesvolkes, auch des alten und neuen Bundes. Die Gemeinschaft wird dabei als Person betrachtet, da eheliche Liebe ohne Personalität nicht zu denken ist. Das wissen wir aus den letzten Monaten. Jedes konkrete Ich soll sich im biblischen Wir der Kirche wiederfinden. Wenn es heißt, Christus gibt sich der Kirche hin, dann ist mit Kirche jeder einzelne von uns ganz persönlich gemeint. Darum geht es. Ja? Also nicht nur der Kirche als ein allgemeines und gemeinschaftliches Miteinander, sondern wirklich jedem einzelnen, jeder einzelnen Person in der Kirche, jedem einzelnen Glied der Kirche. Das ist gemeint. Dieses Geheimnis Gottes umfasst eine bräutliche Liebe, aber ebenso auch eine sich erbarmende und väterliche Liebe, so wie Jesaja und der Epheserbrief es uns offenbaren. Besonders hervorzuheben ist die radikale, ganzheitliche Hingabe Christi an die Kirche, die durch den Menschen als beschränkte Geschöpfe nicht in ihrer Absolutheit angenommen werden kann. Das ist auch ganz wichtig. Jesus gibt sich der Kirche göttlich vollkommen hin. Absolut und total. Aber wir als beschränkte Wesen, als beschränkte Geschöpfe können diese Hingabe in ihrer Absolutheit gar nicht annehmen, weil wir sie gar nicht erkennen, weil wir sie gar nicht wahrnehmen, weil wir sie gar nicht erfassen können. Ja, das geht über unser Sein und unsere Wahrnehmung völlig hinaus. Aber wir können sie so weit annehmen, wie unsere Begrenztheit es zulässt. Nur innerhalb der Dreifaltigkeit zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, da vollzieht sich diese Hingabe ganzheitlich und total im Liebesaustausch der drei göttlichen Personen. Dort, in Gott, zwischen den drei Personen, da ist dieser Liebesaustausch, diese Hingabe voll absolut und ganzheitlich. In Bezug auf den Menschen beinhaltet die Hingabe alles, was Gott in Anbetracht unserer menschlichen Begrenztheit dem Menschen mitteilen kann. Aber im Rahmen unserer Begrenztheit dürfen wir davon ausgehen, dass Gott all das gibt, sich voll und ganz hingibt, was in unserer Wahrnehmung darstellbar, erfahrbar, spürbar, wahrnehmbar ist. Die hingebende Liebe in der Ehe hilft uns dabei, bis zu einem gewissen Grad das Gnadengeheimnis Gottes, seine ewige Liebe zu verstehen. Bis zu einem gewissen Grad, einem gewissen Maß kann man in der ehelichen Liebe das ablesen, was göttliche Liebe eigentlich bedeutet. Umgekehrt hilft uns das Bild von der Beziehung Jahwes zum auserwählten Volk Israel und der Beziehung Christi zu seiner Kirche zu verstehen, was Ehe im tiefsten Sinne sein soll. Das heißt, die Ehe ist nicht nur Spiegel für Gott, die eheliche Liebe ist nicht nur Spiegel für Gottes Liebe, sondern umgekehrt ist Gottes Liebe, so wie sie sich in der Heiligen Schrift zeigt, so wie Gott sie sich offenbart, auch ein Spiegel, eine Widerspiegelung dessen, was Ehe eigentlich im tiefsten Sinne sein soll. Wenn wir also lesen, die Beziehung zwischen Christus und seiner Kirche oder von der Beziehung lesen in der Heiligen Schrift von Gott zu seinem Volk Israel, können wir in diesen Worten, die dort beschrieben sind, das erkennen, was eigentlich Ehe im tiefsten Sinne bedeuten und beinhalten soll. Die Analogie lässt sich also in beide Richtungen denken. Wir lernen durch sie sowohl das Gottesgeheimnis als auch das Sakrament besser kennen. Ja, lernen auch zu verstehen, warum Ehe sakramental sein muss. Die Anfangsfrage ist hier ganz deutlich beantwortet. Der Epheserbrief spricht von der Ehe nicht nur als Verwirklichung des göttlichen Geheimnisses, sondern auch davon, in welcher Weise dieses Geheimnis sichtbar wird und damit zum Zeichen für die Welt. Sakramentum heißt ja heiliges Zeichen. Zeichen für die Welt. Zeichen meint an dieser Stelle nichts anderes als die Sichtbarkeit des Unsichtbaren. Das, was eigentlich unsichtbar ist, wird sichtbar durch das Zeichen. Etwas Unsichtbares wird sichtbar durch das Zeichen. Das unsichtbare Geheimnis der göttlichen Liebe wird in Christus, historisch vor 2000 Jahren, sichtbar. Wer Christus sieht, sieht darin die unsichtbare Liebe Gottes. Gott, Jesus macht die Liebe Gottes sichtbar. Die Beziehung zwischen Christus und seiner Kirche ist dann die konkrete Darstellung dieses göttlichen Geheimnisses. Insofern der Epheserbrief dabei auf Genesis Bezug nimmt, können wir erkennen, dass auch am Anfang der Schöpfung bereits dieses Unsichtbare als sichtbares Zeichen erkennbar wurde. Und schon sind wir wieder am Anfang, schon sind wir wieder in der Schöpfung, schon sind wir wieder bei den ersten Menschen. Wir gelangen wieder einmal gedanklich an den Anfang der Schöpfung. Wenn auch dort bereits etwas Unsichtbares, nämlich das göttliche Geheimnis, als sichtbares Zeichen erkennbar wurde, bedeutet das, es gibt ein Sakrament der Schöpfung. Also etwas, was durch die Schöpfung sichtbar wurde, was unsichtbar war, ein Sakrament, ein Zeichen. Ja? Der Epheserbrief beginnt mit der Aussage, Epheser 1,4, denn in ihm, in Christus, hat er, Gott, uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Aha, erwählt vor der Erschaffung der Welt. Hier wird uns die übernatürliche Welt Gottes sein, sein Denken und sein Planen und sein Handeln aufgeschlossen. Die ewigen Pläne des Vaters für den Menschen gehen der Erschaffung des Menschen voraus. Das ursprüngliche Beschenktwerden des Menschen von Gott ist also bereits eine Frucht der Erwählung vor der Erschaffung der Welt. Das, was sich im Paradiesgarten abspielt, das Beschenktwerden, dass Gott dem Menschen sein Abbildwerden schenkt, sein Personwerden schenkt. Das ist schon wieder eine Frucht, eine Erwählung, die davor schon liegt, vor der Erschaffung der Welt. Vor dem Sündenfall trägt der Mensch in seiner Seele die Frucht der ewigen Erwählung in Christus. Die ewige Erwählung in Christus, vor dem Sündenfall. Durch die Gnade dieser Erwählung war der Mensch heilig vor Gott. Diese ursprüngliche Heiligkeit, ursprüngliche Unschuld haben wir früher gesagt, ursprüngliche Heiligkeit zeigt sich darin, dass sich die ersten Menschen trotz ihrer Nacktheit nicht voreinander schämten. Genesis 2, 25. Nach dem Sündenfall ändert sich das, weil der Mensch die ursprüngliche Heiligkeit verliert. Noch einmal, die Berufung zur Heiligkeit als Geschenk Gottes von Anfang an, diese Wahrheit wird offenbar, wenn man Genesis und Epheserbrief miteinander verbindet. Und das tut Johannes Paul hier an dieser Stelle. Dieses ursprüngliche Beschenktwerden, also die Gnade der ursprünglichen Unschuld, die Gnade Abbild Gottes in dem Moment der Schöpfung werden zu können und bleiben zu können. Diese Berufung, dieses ursprüngliche Beschenktwerden, geschieht dann bereits im Hinblick auf Jesus Christus, auf seine Menschwerdung, auf seine Erlösungstat, in einer Art zeitlichem Vorgreifen. Wir sehen, dass was im Paradies passiert, die Erwählung von Adam und Eva, das Sakrament der Schöpfung, wie wir das ab jetzt bezeichnen werden im Verlauf unserer heutigen Sendung, in diesem Sakrament der Schöpfung, dieser ursprünglichen Erwählung, als das Unsichtbare sichtbar wurde in der Erschaffung des Menschen, in der ganzen Erschaffung der Welt, aber dann natürlich auch besonders in dieser personalen Gemeinschaft von Mann und Frau. Dieses Sakrament der Schöpfung ist dann bereits ein Hinweis und geschieht im Hinblick auf das, was später mal Sakrament der Erlösung sein wird, nämlich Kreuz und Auferstehung. Dann schon, an dieser Stelle schon, geschieht sakramentale Handlung, das Ursakrament, als Vorzeichen, als Vorausbild dessen, was dann im neuen Bund Sakrament der Erlösung sein wird. Also wir können Altes und Neues Testament nicht voneinander trennen. Wir können die Heilsgeschichte nicht voneinander trennen. Das hat alles einen ganz gewaltigen Bezug. Das spannt einen großen Bogen, ja, der Regenbogen aus dem Alten Testament. Kann man vielleicht auch sinnbildlich für die ganze Heilsgeschichte nehmen, wo sich dieser Bogen spannt. Es beginnt in der im ewigen Leben, was Gott schon gelebt hat, ja, vor Erschaffung der Welt. Innerhalb dieser Ewigkeit vor der Erschaffung der Welt erwählt er den Menschen. Erwählt er den Menschen, den er dann erschafft im Moment der Schöpfung und da bereits schon im Hinblick auf die Erlösung in Jesus Christus, weil Gott den Sündenfall natürlich als Allmächtiger natürlich bereits vor Augen hatte und die Freiheit des Menschen und der Missbrauch der Freiheit des Menschen ihm offensichtlich bekannt war. Im Anfang vollzieht sich das ursprünglichste Sakrament. Das werden wir jetzt häufiger benutzen als Begriff. Also das Sakrament der Schöpfung, nämlich die Ehe. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist ein zentraler Bestandteil dieses ursprünglichen Schöpfungssakraments, dieses Zeichens am Anfang, in dem das Unsichtbare sichtbar geworden ist. Das können wir auch aus den Worten von Genesis 2, 24 herauslesen. Wir kennen sie. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Das sind die Einsetzungsworte der Ehe. Diese Einsetzungsworte der Ehe sind Ausdruck des Heilswillen des Schöpfers, der dem ewigen Erwähltsein des Menschen entspricht. Ja? Noch einmal, in dem Augenblick, als Gott den Mensch erschafft, in dem Augenblick vollzieht sich bereits die Frucht eines Geschehens, was schon viel früher geschehen ist, nämlich das ewige Erwähltsein jedes einzelnen Menschen, das Erwähltsein zum Erlöstsein. Die eheliche Verbindung drückt diese ewige Erwählung des Menschen im tiefsten Sinne aus und vollzieht sie. Wenn Mann und Frau ihn ehelich verbunden sind, dann sind sie Ausdruck einer ewigen Erwählung. Ja, vor der Erschaffung der Welt hat Gott bereits an dich und an mich gedacht und hat uns erwählt. Toller Gedanke. Schöner Gedanke. Das ursprünglichste Sakrament der Schöpfung, der Vollzug der ewigen Erwählung des Menschen, ja, also das ist dann letzten Endes, das Sakrament der Schöpfung ist dann der, ist da, darin vollzieht Gott das, was in der Erwählung von Ewigkeit her grundgelegt ist. Dieses Sakrament der Schöpfung, das Ursprungssakrament, schöpft seine Wirksamkeit durch die Gnade, die Gott uns in seinem geliebten Sohn Jesus Christus schenkt. Das lässt sich nicht trennen. Das heißt für die Ehe, dass sie nicht nur durch die Fortpflanzung der Weiterführung des Schöpfungswerkes dient, sondern die Früchte der ewigen Erwählung des Menschen durch den Vater im Sohn auf die späteren Generationen der Menschheit ausdehnt. Nochmal, die ewige Erwählung vor der Erschaffung der Welt ist bereits durch den Vater im Sohn. Weit vor Weihnachten, Ostern und Karfreitag. Der sakramentale Anfang der Schöpfung drückt sich über die Jahrhunderte hinweg in der ehelichen Hingabe zwischen Mann und Frau aus. Dieser Anfang ist durchdrungen von dem Gnadengeschenk Gottes, das in der ewigen Erwählung des Menschen besteht, die sich dann im Geschenk der Schöpfung des Menschen als Mann und Frau ausdrückt, vollzieht. Durch den Sündenfall wird die Ehe als ursprünglichstes Sakrament ihrer übernatürlichen Wirkkraft beraubt. So sagt das Johannes Paul wörtlich, ja. Also wird ihre Wirkkraft, ihre übernatürlichen, geisterfüllten Wirkkraft beraubt. So wie das bei jeder Sünde übrigens ist. Jede Sünde beraubt uns einer übernatürlichen Gnade. Dennoch ist die Ehe bis zum heutigen Tag, trotz des Sündenfalls, Abbild des Geheimnisses Gottes, dieses ewigen Geheimnisses Gottes, Schauplatz, an dem sich die ewigen Pläne Gottes von Erwählung und Erlösung des Menschen verwirklichen. Es besteht offensichtlich also eine Kontinuität, der berühmte Bogen, zwischen dem ursprünglichen Beschenktwerden des Menschen in der Schöpfung und dem Neuen beschenkt werden durch die Erlösungstat Jesu Christi für seine Kirche. Das heißt also, zwischen dem Ursakrament der Schöpfung und dem neutestamentlichen Sakrament der Erlösung. Dieses Sakrament der Erlösung nimmt gleichsam die Gestalt und Form des ursprünglichsten Sakraments an. Das Sakrament der Erlösung nimmt Gestalt und Form des Sakramentes der Schöpfung an. Der Ehe des ersten Mannes mit der ersten Frau als äußeres Zeichen des übernatürlichen Beschenktwerdens im Sakrament der Schöpfung entspricht die Vermählung Christi mit der Kirche als Zeichen des übernatürlichen Beschenktwerdens im Sakrament der Erlösung. Das ist auch eine Analogie. Das hängt zusammen. Und die Gemeinsamkeit, das gemeinsame Zeichen dafür ist die Ehe, ist Mann und Frau. Das, was sie abbilden in der Ehe, ist sowohl ein Abbild des Sakramentes der Schöpfung, was am Anfang geschehen ist, als auch des Sakramentes der Erlösung. Nämlich, was sich dann natürlich auch analog zeigt in der Beziehung Christi zu seiner Kirche. Der durch den Sündenfall zerbrochene ursprüngliche Bund wird endgültig erneuert. Das ewige Gottesgeheimnis wird endgültig verwirklicht. Insofern können wir von einer neuen Schöpfung sprechen. Oder anders gesagt, das Sakrament der Schöpfung wird erneuert durch das Sakrament der Erlösung. Das ursprüngliche Beschenktwerden versetzte den ersten Menschen in den gnadenhaften Stand der Unschuld und Gerechtigkeit. Ja, also das ursprüngliche Geschenk ist die Unschuld, ja, die Personalität in der Unschuld. Das neue Beschenktwerden im Sakrament der Erlösung durch Christus, das schenkt dem Menschen die Vergebung der Sünden. Der Sündenfall wird dadurch ja, wieder gut gemacht. Wieder, der Mensch wird wieder in die Gnade hineingeführt, in die ursprüngliche Gnade. Dieses Sakrament der Erlösung wird zu einer grundlegenden und lebensspendenden Dimension der Kirche. Die Analogie zur Ehe wird offensichtlich. So wie die Frau durch ihre eheliche Liebe ihren Mann ergänzt, so vervollständigt die Kirche das von Gott kommende Sakrament der Erlösung. Die mit Christus verbundene Kirche schöpft ihre ganze Fruchtbarkeit aus dem Sakrament der Erlösung. Das ewige Liebesgeheimnis Gottes und damit auch verbunden die ewige Erwählung des Menschen durch den Vater in Christus. Das ewige Liebesgeheimnis Gottes wird im Sakrament der Schöpfung durch die Verbindung des ersten Mannes mit der ersten Frau zu einer sichtbaren Wirklichkeit, zu einem echten, wahren Zeichen und ebenso im Sakrament der Erlösung durch die unauflösliche Vereinigung Christi mit der Kirche zu einer sichtbaren Wirklichkeit. Wir merken an dieser Stelle, wer an der Unauflöslichkeit der Ehe rüttelt, rüttelt damit auch an der Kirche selbst und ihrer exklusiven Beziehung zu ihrem Herrn Jesus Christus. Die Frage der Unauflöslichkeit handelt nicht nur ein zwischenmenschliches Problem, sondern es betrifft die Kirche als Ganze, insofern die Eheleute ja die gnadenhafte Beziehung Christi zur Kirche abbilden, und zwar die unauflösliche Vereinigung Christi mit der Kirche. Wenn man hier von Auflösung spricht, dann löst man damit auch den Bund Christi mit der Kirche auf, mit verheerenden Folgen. Also so weitreichend sind die aktuellen Fragen, die sich auch in diesen Tagen ja wieder durch das eine oder andere Dokument stellen. Auch wenn das ewige Geheimnis nun in Schöpfung und Erlösung sichtbar wird, bleibt es aber dennoch auch ein Geheimnis. Ja, also es ist ein offenbartes Geheimnis, aber ein verschleiert offenbartes Geheimnis. Durch Zeichen wird auf das Geheimnis hingedeutet, es wird aber nicht gänzlich enthüllt. Nach einer kurzen Musikpause werden wir unsere Gedankengänge fortsetzen. Anhand der Aussagen des Epheserbriefs erkennt Johannes Paul II. In der Ehe als dem ursprünglichsten Sakrament der Schöpfung eine Art Prototyp, ein Vorausbild aller anderen Sakramente des neuen Bundes. Die neue Heilsordnung, die sich in diesen Sakramenten des neuen Bundes ausdrückt, richtet sich im Gegensatz zu der ursprünglichen Heilsordnung nicht an den Menschen im Stand der ursprünglichen Unschuld, sondern natürlich an dem durch Erbsünde belasteten gefallenen Menschen, an den Menschen der dreifachen Begehrlichkeit. Aus diesem Zusammenhang wird erkennbar, wie die Ehe als Sakrament des neuen Bundes und damit als fester Bestandteil der neuen Heilsordnung mit dem Ethos der Erlösung zusammenhängt. Die Ehe erscheint als großes Zeichen, dass die unsichtbare Wirklichkeit der Erlösung sichtbar werden lässt. Ein ganz wichtiger Punkt, der ja immer wieder in der Theologie des Leibes herausscheint, hier wird in dem sichtbaren, ehelichen Miteinander die unsichtbare Liebe Gottes, aber auch nicht nur einfach so die Liebe Gottes, sondern sein ganzes Heilswirken und überhaupt all das, was Gott in der Geschichte wirkt, sichtbar. Johannes Paul II. Gebraucht den Begriff Sakrament in einem grundlegenderen Sinne, als wir ihn in unserem kirchlichen Sprachgebrauch kennen mit den sieben Sakraments. Mit Sakrament meint er das ewige Geheimnis Gottes, das in der Zeit offenbart und verwirklicht wird, zur Zeit der Schöpfung und zur Zeit des neuen Bundes in Christus. Deswegen Sakrament der Schöpfung und Sakrament der Erlösung. Die Sakramentalität der Kirche bzw. der Verbindung Christi mit der Kirche lässt sich aus dem Erlösungsgeschehen in Christus herleiten. Diese Sakramentalität bildet sich in der ehelichen Verbindung von Mann und Frau ab. Die Sakramentalität der Kirche, die Heilssubstanz des ursprünglichen Sakraments, also dessen, was in der Schöpfung geschehen ist. Die Heilssubstanz des ursprünglichen Sakraments wird nun tatsächlich erneuert. In Christus erleben wir eine neue Schöpfung, eine Erneuerung dieses ursprünglichsten Sakraments der Schöpfung. Auf diesem Hintergrund muss man die einzelnen Sakramente der Kirche auch deuten und verstehen. Jedes Sakrament ist somit eine Neuschöpfung des Ursakraments. So zieht beispielsweise die Taufe ihre sakramentale Kraft aus der Liebe des Erlösers zu seiner Braut der Kirche, ebenso die Eucharistie. Der Epheserbrief spricht zwar nicht direkt von der Ehe als einem Sakrament der Kirche, als einem der sieben Sakramente der Kirche, er vertieft und bekräftigt jedoch die Sakramentalität der Ehe in besonderer Weise. So wie die Ehe aus der Tiefe des Sakraments der Schöpfung als das ursprünglichste Sakrament hervorgegangen ist, so erwächst die Kirche aus der Tiefe des Sakraments der Erlösung. Ja, also das Sakrament der Schöpfung hat als Frucht die Ehe und das Sakrament der Erlösung bringt die Kirche hervor. Und auf diese Weise auch die stetige Hoffnung des geschichtlichen Menschen auf die Erlösung des Leibes, so wie sie in den Worten Christi im Gespräch mit den Pharisäern aufklingen. Hans Boll kehrt an dieser Stelle noch einmal zu den zentralen Themen der Theologie des Leibes zurück. Er buchstabiert jetzt das Sakramententhema einmal durch all das, was wir schon gehört haben, und stellt zu jedem einzelnen Punkt eine Verbindung her. Vieles, was wir jetzt hören, kennen wir schon, wenn wir die anderen 17 Teile kennen. Aber jetzt wird das Ganze aus Sicht des Sakraments noch einmal ein bisschen genauer und tiefer erfasst. Er kehrt erstmal zurück zu der Frage der Erlösung des Leibes und wie das mit Sakramentalität zusammenhängt. Auf die Frage der Pharisäer in Matthäus 19 nach der Entlassung der Frau aus der Ehe verweist Jesus, wie wir schon wissen, auf den Anfang, auf das ursprünglichste Sakrament. So können wir das jetzt nennen, nach unseren Betrachtungen eben. Auf das ursprünglichste Sakrament, auf das Geheimnis der Schöpfung. Die Antwort Jesu verweist darauf, was der als Mann und Frau geschaffene Mensch ist, was er als Bild und Gleichnis Gottes ist, auch nach dem Sündenfall. Jesus spricht aus der Tiefe des Geheimnisses der Erlösung heraus. Erlösung bedeutet wirklich neue Schöpfung, neuer Ausdruck der Fülle an Gerechtigkeit, Heiligkeit, Beständigkeit, ausgedrückt in der Beziehung von Mann und Frau. Auch wenn sich diese Beziehung von Mann und Frau in der Ehe unter dem Vorzeichen von erbsündlicher Belastung abspielt, wir sind in der Zeit nach dem Sündenfall, so ist doch die Ehe auch der durch den Sündenfall betroffenen Männer und Frauen ein Ausdruck der Fülle der Heiligkeit. Das ist das Wunderbare an der Sache. Die ursprüngliche leibliche Einheit von Mann und Frau prägt die Geschichte des Menschen auf Erden, auch wenn sie die Durchsichtigkeit des Sakraments als Heilszeichen verloren hat. Christus öffnet in seinen Worten die Ehe dem Heilswirken Gottes, den Kräften der Erlösung des Leibes und verbindet dieses Heilswirken mit der Würde des menschlichen Leibes, mit seinem Ethos. Christus bestätigt die Unauflöslichkeit der Ehe als ursprünglichstes Sakrament aufgrund des Geheimnisses der Erlösung. Wegen des Geheimnisses der Erlösung kann er verweisen auf den Paradiesesgarten und den Anfang. Die Erlösung wird aber nicht nur dem Menschen neu geschenkt durch die Heilstat Christi, sondern in gleicher Weise auch als Ethos, das heißt als Anweisung zum rechten sittlichen Handeln aufgetragen. In diesem Sinne beteiligen sich Mann und Frau in der Ehe an der Erlösung des Leibes. Sie bleiben nicht nur passive Empfänger der Erlösung, die sich als Beschenkte verstehen und das auch zu Recht, sondern sie begreifen die Erlösung des Leibes auch als Aufgabe, die herausfordert, die zum Tun anregt. Die Ehe erscheint als gnadenhaft gegebenes Sakrament und ebenso als aufgegebenes Ethos, als etwas, was man als Aufgabe für die Lebenszeit mit sich führt und versucht gemeinsam zu verwirklichen. Dieser Auftrag richtet sich immer an konkrete Personen, die sich in Freiheit dazu entscheiden, das Geschenk der Erlösung anzunehmen, als handlungsweisendes Element. Die ethischen Forderungen Jesu, die gegenseitige Ehrfurcht zwischen Mann und Frau sowie die Selbstachtung der einzelnen Personen erreichen ihre eigentliche und volle Bedeutung in der Beziehung zum Sakrament, sowohl zum ursprünglichsten Sakrament im Geheimnis der Schöpfung als auch zum neuen Sakrament im Geheimnis der Erlösung. Gut leben in der Ehe, Ehrfurcht von Mann zur Frau und von der Frau zum Mann, die Selbstachtung wahren, all diese Dinge erhalten ihre volle Bedeutung aus ihrer Beziehung zum Anfangsgeschehen, zum Sakrament der Schöpfung und zum Heilsgeschehen in Christus im Sakrament der Erlösung. Die tagtägliche Aufgabe, durch das eigene sittliche Tun an der Erlösung des Leibes mitzuarbeiten, steht also in einem unauflöslichen Zusammenhang zur Sakramentalität des Anfangs und des neuen Bundes. Wenn Christus in der Bergpredigt und im Gespräch mit den Pharisäern diese Wahrheiten anspricht, redet er aus der Tiefe des göttlichen, ewigen Geheimnisses und versenkt sich gleichzeitig in die Tiefe des Geheimnisses Mensch, indem er die menschliche Begehrlichkeit seiner Analyse unterzieht. Dem Menschen der Begehrlichkeit wird in der Ehe das Sakrament der Erlösung als Gnade und Zeichen des Bundes mit Gott anvertraut. Die Ehe ist Sakrament von Anfang an und aufgrund des Sündenfalls Sakrament, das aus dem Geheimnis der Erlösung des Leibes hervorgeht. Durch den Sündenfall wird die Erlösung notwendig. Insofern die Verbindung des Ehesakramentes mit dem Geheimnis der Erlösung des Leibes. Das ist für Johannes Paul II. Jahr das absolute, der absolute Kern der ganzen Theologie des Leibes. Johannes Paul stellt jetzt auch den Bezug zum 17. Kapitel des 1. Korintherbriefs her, das wir so ein bisschen in den letzten Sendungen betrachtet haben, wo Paulus betont, dass die Ehe einer besonderen Gabe entspricht, weil sie im Geheimnis der Erlösung den Eheleuten als Gnade gegeben und als Ethos anvertraut ist. Diese Wahrheit bestimmt den Charakter der Ehe als einer der Sakramente der Kirche, weil sie unauflöslich ist und Aufruf an Mann und Frau, ihre Beziehung aus der Kraft des Geheimnisses der Erlösung des Leibes zu gestalten. Das ist die Kraftquelle für Leben in Ehe. Die Betrachtung und das Schauen, aber auch das sich Berufen auf und das Blicken auf und das Erfahren, die eigene Erfahrung machen, das alles aus diesem Geheimnis der Erlösung des Leibes hervortritt und heraustritt. Damit verbunden ist die Aufforderung zur Reinheit als eheliches Leben im Geist und die Hoffnung als leitendes Prinzip. Wenn die beiden Ehegatten in der sexuellen Vereinigung ein Fleisch werden, sind sie durch das Sakrament zu einem Leben nach dem Geist gerufen, indem sie das besondere Beschenktwerden durch Gott entdecken, die wahre Freiheit, einem wirklichen Empfinden für die bräutliche Bedeutung des Leibes oder eine Verdunkelung des Herzens durch falsche Sehnsüchte und Wünsche. Dieses Bewusstsein eines Beschenktwerdens, ein sakramentales Bewusstsein, weil ja gerade das Beschenktwerden ein wichtiger Teil der Sakramentalität der Ehe ist, sowohl am Anfang als auch im Rahmen der Erlösung. Also dieses Bewusstsein eines Beschenktwerdens äußert sich nicht zuletzt auch in der Annahme der Elternschaft. In einem tiefen Empfinden für die Heiligkeit des Lebens, das Mann und Frau gemeinsam begründen, indem sie an den Kräften des Geheimnisses der Schöpfung teilhaben. Die Hoffnung, die sich in diesem heiligen Geschehen bahnbricht, ist aber nicht von dieser Welt, sodass sie im Herzen des Menschen das bekämpfen muss, was von der Welt ist, nämlich die dreifache Begehrlichkeit. Wir haben diese ganzen Gedanken, die wir ja schon im Laufe unserer Sendung der letzten Teile durchgesprochen haben. Die Ehe kommt nicht von der Welt, sondern vom Vater, vom himmlischen Vater. Deswegen stellt die Ehe auch die Hoffnung für Mann und Frau, für Eltern und Kinder dar. Zuletzt auch auf eine endzeitliche Zukunft der Geborgenheit in der Liebe Gottes. Wir merken, Johannes Paul hat jetzt den Bezug von Sakrament zum Anfang genommen. Das war jetzt der Part, wo er die Sakramentalität des geschichtlichen Menschen, wie das auf diesen Menschen auswirkt, uns präsentiert hat. Und jetzt biegt er ein in die Gerade und kommt zum endzeitlichen Menschen, zum Christus, der sich auf die Auferstehung beruft, zum dritten, letzten Teil des ersten Kapitels und stellt da eine Verbindung her zwischen Sakrament und Auferstehung. Die Ehe als das ursprünglichste Sakrament gehört zur Erlösung des Leibes in der Dimension der Endzeit. Sie findet ihre Vollendung und Verwirklichung im Horizont der endzeitlichen Hoffnung im Himmel, um es kurz zu sagen. In diesem Sinne trägt die Ehe als Sakrament auch den Keim der endzeitlichen Zukunft des Menschen in sich, die endzeitliche Perspektive der Erlösung des Leibes. Diese Perspektive ist in der sakramentalen Form auch mit enthalten. Die Ehe als Sakrament des menschlichen Anfangs, als Sakrament der Zeitlichkeit des geschichtlichen Menschen, erfüllt auf diese Weise drittens dann einen Dienst für seine überzeitliche Zukunft. Das heißt, aus der Sicht des Epheserbriefs wiederum, die Ehe wird als Sakrament des Anfangs auf der einen Seite vorausgesetzt und auf der anderen Seite ganz neu entdeckt als Frucht der bräutlichen Liebe Christi und der Kirche, verbunden mit dem Geheimnis der Erlösung. Der Epheserbrief fordert die Eheleute auf, ihre Beziehung sakramental zu leben. Und zwar also in diesem ganzheitlichen Verständnis, wie wir es jetzt betrachtet haben, die letzte halbe Stunde. Also wir haben gesehen, was alles sakramental bedeuten kann, was alles sakramentales Leben beinhaltet, nämlich den Bezug auf den Anfang, den Bezug auf das Herz, den Bezug auf die Auferstehung, Bezug auf die ewige Erwählung. Also Sakrament bedeutet eigentlich darin auch Teilhabe an der ganzen Heilsgeschichte. Ja? Und für uns natürlich im Neuen Bund, besonders zum Verhältnis von Christus zu seiner Kirche, das immer tiefer zu durchdringen, tiefer zu verstehen. Die Eheleute haben Teil an dieser heilbringenden Liebe Christi, die vom Anfang der Schöpfung her in Gottes Heilsplan gegenwärtig ist. Das ursprüngliche Beschenktwerden am Anfang und das erneute oder auch erneuerte Beschenktwerden in der Hingabe Christi an seine Kirche soll zum Lebensquell der ehelichen Beziehung werden. Das Beschenktwerden am Anfang, das Beschenktwerden durch die Erlösung soll zum Lebensquell der ehelichen Beziehung werden. Paulus stellt der bräutlichen Dimension der Ehe die erlösende Dimension zur Seite. Aus beiden Dimensionen wird in Christus eine Dimension. Christus erlöst durch Hingabe. Erlösende und bräutliche Dimension werden in Christus eins. Durch seine Hingabe geschieht Erlösung und beides soll sich in der Ehe widerspiegeln. Oder anders gesagt, die bräutliche Bedeutung des Leibes in seinem Mann und Frau sein wird jetzt mit der erlösenden Bedeutung verbunden und dadurch neu geschaffen. Die bräutliche gibt es schon immer, seit dem Anfang, Sakrament der Schöpfung. Und jetzt kommt die erlösende Bedeutung des Leibes hinzu, durch Jesus Christus, durch das Sakrament der Erlösung. Dadurch eine neue Schöpfung. Insofern ist auch in gewisser Weise der Leib neu geschaffen, wenn man das in diesem Sinne versteht. Diese Verbindung von Hingabe und Erlösung ist aber nicht nur auf die Ehe beschränkt, sondern ebenso wesentlich und gültig für das Menschsein als solches, für das Sein des Menschen in der Welt. Auch in der Ehelosigkeit, um des Himmelreiches willen, zeigt sich die Verbindung der Dimensionen von Hingabe und Erlösung, indem sie das bräutliche und erlösende Werk Christi nachahmen. Letzten Endes schließt der Bund erlösender und bräutlicher Liebe die ganze Schöpfung mit ein. Der Mensch, der seit dem Anfang Mann und Frau ist, muss den Sinn seiner Existenz und seines Menschseins suchen, indem er durch die Wirklichkeit der Erlösung bis zum Geheimnis der Schöpfung vordringt. Durch das, was wir in Christus an Erlösungstat erlebt haben und zurückverweisen lassen auf den Ursprung. Dort findet sich auch die wesentliche Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des menschlichen Leibes, seiner Männlichkeit und Weiblichkeit. Die Verbindung Christi mit der Kirche lässt uns begreifen, in welcher Weise die bräutliche Bedeutung des Leibes durch seine erlösende Bedeutung ergänzt wird. Nicht nur in der Ehe, sondern gerade auch in den vielfältigen Formen menschlichen Leidens, auch in den Vorgängen von Geburt und Tod des Menschen. Hingabe und Erlösung sind für uns ein für alle Mal miteinander verbunden. Das Geheimnis der Schöpfung mit dem Geheimnis der Erlösung. Und mit diesen Gedanken endet der erste Teil des zweiten Kapitels und die grundlegenden Gedankengänge über den Bezug von Sakrament und Heilsgeschichte verbunden auf Ehe und den Leib als äußeres, sichtbares Zeichen des Heilswillens Gottes mit den Menschen. Beim nächsten Mal werden wir dann mit einem neuen Thema anfangen, der Sprache des Leibes, was vielleicht auch wieder ein bisschen greifbarer für uns wird, aber was natürlich im Hintergrund diese ganze Wahrheit der Sakramentalität des Leibes immer mitdenkt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Pfarrer Heinzen. Einführung in die Theologie des Leibes nach dem heiligen Johannes Paul II. Ist das Thema in dieser Reihe in der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Heute war es der 18. Teil. Vielen Dank, Pfarrer Heinzen. Der 19. Teil wird Ende März sein. 28. richtig?
Ja.
Genau, am 28. März geht es dann weiter mit dem neuen Themenkomplex, den Sie angedeutet haben. Pfarrer Heinzen, vielleicht nochmal, mir ist das so hängen geblieben jetzt von dem, was Sie erzählt haben, bräutliche Bedeutung des Leibes, das leuchtet in der Ehe ja ganz gut ein, dieses bräutliche Miteinander. Die erlösende Bedeutung des Leibes, das ist vielleicht nicht ganz so leicht zu verstehen. Was könnte das konkret bedeuten? Wie könnte sich die erlösende Bedeutung des Leibes konkret ausdrücken in der Ehe?
Indem ich vielleicht kurz gesagt, mich als erlöster Mensch in der Ehe lebe. Als in der Gewissheit, wenn ich den anderen sehe, da habe ich einen erlösten Menschen, der durch Christi Kreuzestod und seine Heilstat wirklich erlöst ist, der Auferstehung, dem ewigen Leben entgegengeht und der andere das auch von seinem Ehemann, seiner Ehefrau auch sieht und man gemeinsam in dieser Haltung, also nicht nur in dem, dass jeder Einzelne erlöst ist für sich, sondern in dem anderen das auch sieht und dass man auf die Zukunft der Ewigkeit her dieses Erlöstsein auch als innere Haltung miteinander transportiert, lebt, sich zusagt und daraus auch leben kann. Und ich denke mal, auch klar geworden, dass indem ich Hingabe lebe, auch letzten Endes darin auch das Zeichen für das Erlöstsein drin liegt, dass man das gar nicht so genau trennen kann. Indem ich mich dem anderen hingebe, bin ich ja quasi am Kreuz und in der Erlösungstat Jesu Christi mit drin und lebe quasi Erlösung in der Ehe durch Hingabe und Hingabe durch Erlösung. Das ist etwas Wunderbares, wenn wir da ein bisschen drauf schauen und vielleicht ein paar Gedanken uns zu machen.
Also das geht also nicht nur um die Freude aneinander, sondern auch durch das Erlöstsein, durch das Kreuz und dass man sich das auch gegenseitig schenkt.
Ja, das kann auch sein, wenn ich einfach ein Problem, ein Kreuz trage in der Ehe, ist das ja auch in gewisser Weise Teil der Erlösung, die ich dann mittrage. Auch das sollte man sich mal überlegen. Das ist auch, kann auch ein Punkt sein, wo ihr fruchtbar werden kann.
Ja, danke Pfarrer Heinzen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch frühere Folgen nachhören möchten, im Internet geht das unter www.horeb.org. Etwa unter der Rubrik Programm finden Sie die Sendungssuche und dort können Sie die früheren Sendungen und dieser Reihe zum Beispiel unter dem Namen des Referenten Heinzen finden. Oder Sie bestellen eine CD beim CD-Dienst unter 08328 921 120. Danke, Pfarrer Heinzen. Wir freuen uns also auf die Fortsetzung am 28. März. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünscht Gabi Fröhlich. Und Pfarrer Heinzen bitten wir noch um seinen priesterlichen Segen am Ende dieser Sendung.
Es segne und behüte euch auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.